Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission, einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß.
Heute sitze ich in Regensburg bei Stefan Galka. Er ist Professor für Materialflusstechnik und Fabriksimulation. Und wir beide kennen uns schon ein bisschen länger. Dazu komme ich später aber nochmal. Und für die Hörerinnen und Hörer, also wir wollen heute zwei Themen besprechen. Und zwar einmal ganz kurz, warum muss man eigentlich noch was simulieren, wenn es KI gibt? Das ist die erste Frage. Und die zweite, da geht es sozusagen aus der Reihe merkwürdige Hobbys, geht es um das Thema Seilbahnplanung in Regensburg, weil mich das nämlich auch komischerweise interessiert. Und deswegen bin ich froh, Stefan, dass du heute zu Gast bist.
Ja, mich freut auch, dass du nach Regensburg gekommen bist.
Ja, sehr gerne. Also, jetzt muss man vielleicht nochmal schnell den Bogen machen. Ich habe bei dir vor vielen, vielen Jahren eine Semesterarbeit geschrieben und du hast die auch viele, viele Jahre lang betreut, weil es so lange gedauert hat, bis sie fertig war. Da ging es damals auch schon um, ja, ich sage jetzt mal nicht Simulation, aber da ging es um Zeiten in der Logistik und wie man Nachschubplanung organisieren kann und solche Themen. Jetzt würde mich mal kurz interessieren, bevor wir einsteigen, was ist denn bei rund beim Thema Simulation vielleicht so der aktuelle Stand? Was sind da so die aktuellen Projekte, mit denen du dich beschäftigst?
Ja, wir beschäftigen uns, also wenn ich von wir spreche, ich habe hier ein kleines Team an Forschern und mit diesem Team beschäftigen wir uns mit digitalen Zwillingen. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Begriff digitaler Zwilling bin ich im Moment so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil natürlich eigentlich heutzutage alles als digitaler Zwilling bezeichnet wird. Wenn wir über digitale Zwillinge sprechen, dann sind das schon Systeme, die wirklich den reale Systeme abbilden und auch eine gewisse Interaktion mit dem System haben. Also wir haben Schnittstellen, um Daten direkt abzuziehen, das System zu initialisieren und dann meistens entscheidungsunterstützend zu wirken, um dann zum Beispiel zu sagen, du brauchst mehr Personal in einem bestimmten Bereich, damit deine Cut-off-Zeiten im Lager eingehalten werden. Das sind so die Themen, mit denen wir uns im Bereich Simulation und Logistik beschäftigen.
Also ein, ich versuch's mal kurz andersrum zu formulieren. Also ein Beispiel wäre, wenn du hast Logistikzahlen von einem Betrieb, wie der den ganzen Tag funktioniert, wie der arbeitet, wie lange er für was braucht. Und mit diesen Daten versuchst du ein Modell zu bauen, um dann zum Beispiel sagen zu können, wenn 20% der Leute ausfallen, passiert Szenario A oder B. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, wie immer beim Simulieren ist die Frage, wo kommen die Daten her? Und dann gehen wir wirklich möglichst tief runter. Das heißt, in einem Logistiksystem habe ich ja oft nur Scan-Daten. Also ich weiß, okay, ein Stapler hat vielleicht eine Palette um 14 Uhr aufgenommen und um 14.02 Uhr an einer anderen Stelle, die wir auch aus den Daten auslesen können, abgesetzt. Und davon gibt es natürlich viele Zeitstempel, die analysiert man dann zum Beispiel, um herauszufinden, wie lange dauern denn Transporte. Und diese Informationen nutzen wir dann in der Simulation, damit die Zeiten, die wir dann in der Simulation ansetzen für bestimmte Prozesse, ähnlich lang sind wie in dem realen System. Das Modell selber ist ein bisschen komplexer. Ja. Du musst ja die Struktur von dem System kennen. Du musst die Prozesse irgendwo beschreiben.
Kurze Rückfrage, Struktur heißt in dem Fall was?
Layout. Layout. Also ich muss wissen, wo sind meine Lagerbereiche, wie lang sind die Gassen und so weiter. Das ist gar nicht so einfach, immer aus den Daten herauszulesen. Gibt es auch Ansätze über Tracking-Systeme oder wenn man wirklich 3D-Modelle hat, dass man die dann überführt in eine Simulation. Aber ist schon immer eine Herausforderung und auch Aufwand, ja. Muss man auch ganz klar sagen.
Und gibt es denn so eine Standardsoftware im Bereich Materialfluss und Fabriksimulation?
Kommt drauf an, wen du fragst. Also im europäischen Raum oder im deutschsprachigen Raum ist natürlich Plant Simulation von Siemens schon stark verbreitet. Mhm. Aber es gibt natürlich auch andere Tools wie AnyLogic. Was man schon ein bisschen beobachtet, ist, dass mehr Software eingesetzt wird, die codebasiert ist, die auch nicht von so hohen Lizenzkosten belastet ist. Ja, wenn man jetzt als Unternehmen Lizenz für Plant Simulation kauft, dann ist das schon ein ordentlicher Betrag, der da aufgerufen wird pro Jahr. Und das hemmt natürlich auch den Einsatz von Simulationstools in der Industrie, weil wenn ich dann erstmal einen fünfstelligen Betrag aufbringen muss, damit ich überhaupt simulieren kann, dann muss ich natürlich auch den entsprechenden Nutzen daraus ziehen.
Ja, es geht nur bei größeren Systemen oder wo es wirklich irgendwie um sehr teure oder langfristige Entscheidungen geht. Das kann ich mir vorstellen. Das heißt ihr nutzt die die Software und geht aber dann zu möglichen Kunden oder geht zu den Kunden, macht dort eine Ist-Aufnahme, analysiert vor Ort, wie sind die Layouts und dann geht's, fragt ihr, was habt ihr an Daten? Das ist wahrscheinlich der Beginn davon, oder?
Ja, wobei man sagen muss, wir machen jetzt keine klassischen Projekte mit Kunden, sondern wir haben ja immer öffentlich geförderte Forschungsprojekte, wo wir dann versuchen, Methoden, Ansätze zu entwickeln und die dann einfach auch praktisch zu erproben. Ein Projekt war zum Beispiel das Projekt Twintrasys, wo wir einen digitalen Spilling für die innerbetrieblichen Transportsysteme entwickelt haben. Und da haben wir dann einen Ansatz zum Beispiel erfolgt, dass wir Daten nutzen in einem Transportleitsystem von einem Projektpartner, der auch beteiligt war. Und da hat man dann sehr gut strukturierte Daten, die man nutzen kann, um zum Beispiel die Layouts in der Simulation zu generieren. Und auch die Prozesse hat man zum Teil in den Daten und die Bewegungsdaten kommen auch aus dem TLS. So hat man dann so ein eigenes Ökosystem. Wenn man natürlich sowas nicht hat, ist es halt schon Frage, woher kommen die Daten oder muss ich es manuell aufbauen? Mhm. Aber das ist ja immer die Herausforderung bei Simulationen. Du baust einmal ein Simulationsmodell auf, weil du gerade eine Fragestellung hast. Und eigentlich kommt das Simulationsmodell danach in die Schublade und veraltet. Und die Kunst heute, und da arbeiten ja auch viele dran, ist eigentlich dieses Modell am Leben zu erhalten. Das heißt, du brauchst jetzt Ansätze, wie kann ich auf Grundlage von Daten, die ich im innerbetrieblichen System habe, Transportsystem habe oder allgemein in meinen IT-Systemen, wie schaffe ich es, mein Modell laufend zu aktualisieren, sodass ich nicht erst mal 2 Wochen brauche, um das Modell wieder zu aktualisieren, sondern ich ziehe es aus der Schublade raus und es ist einsatzbereit.
Okay, dann ist es wahrscheinlich so, ähnlich wie heute alles ein digitaler Zwilling ist, ist auch alles KI und so wissen wir. Aber vielleicht musst du mir das doch noch besser erklären, weil ich es noch nicht gut genug verstanden habe. Also das heißt, wenn du jetzt halt heute ein Modell hast, das ständig aktuell bleibt, das würdest du dann als digitalen Zwilling betrachten oder bezeichnen, oder?
Das wäre schon aus meiner Sicht der richtige Weg, jetzt wenn man wieder, ich komme ja aus der Wissenschaft, deshalb hängt man so an Definitionen. Es gibt ja klare Vorgaben oder Beschreibungen von digitalen Spilling. Und da ist ein Aspekt, dass man eigentlich in beide Richtungen Informationen austauscht. Das heißt, ich dann zum Beispiel mit Hilfe des digitalen Spillings und der Simulation, die dahinter steht, Entscheidungen überprüfe und anhand der Kennwerte aus der Simulation sage, ich führe Entscheidung 1 aus. Also ich sage, da stelle ich einen weiteren Stapler mit in den Bereich, damit ich da besser werde. Und das dann wieder an das Transportleitsystem gebe und dann wird das auch wirklich im realen System ausgeführt. Das wäre jetzt schon, das wäre für mich dann der richtige digitale Zwilling.
Und was passiert dann mit den Informationen, die im echten Leben sich praktisch als real herausgestellt haben? Werden die auch wieder zurückgespielt und man versucht dadurch das Modell zu verbessern oder wie funktioniert das?
Da gibt es auf alle Fälle verschiedene Ansätze. Das ist immer eine Frage des Aufwandes, den man betreiben möchte. Natürlich im Idealfall hätte ich immer die permanente Kopplung und das System würde sich möglichst automatisch an den aktuellen Stand anpassen. Aber man muss auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel Daten aus einem ERP-System zieht, dann ist das natürlich auch eine gewisse Leistung, die man dem Server nimmt. Und da muss man mal abwägen, ist der Nutzen, den ich dann durch dieses aktuelle Modell, weil ich es permanent aktuell halte, so hoch? Oder reicht es dann zum Beispiel kurz bevor ich die Entscheidung mit Hilfe des digitalen Zwillings treffen möchte, die Daten zu exportieren oder und dann in meinem digitalen Zwilling zu verarbeiten? Also gibt es verschiedene Ansätze.
Also ich habe bisher in meinem Leben sozusagen noch eigentlich keine richtige Simulation gemacht für unsere Logistik oder ähnliches, weil wir ja mehr oder weniger aus dem Status quo gearbeitet haben. Also vielleicht ist das jetzt nicht die beste Anwendung für einen digitalen Zwilling, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein zweites Zentrallager bauen will, könnte man sowas irgendwie auch über eine Simulation machen, dass man mal sucht, wo muss man denn überhaupt suchen, wie groß muss man suchen und dass man unterschiedliche Faktoren da berücksichtigen kann, oder ist das ein schlechtes Beispiel?
Also die Frage ist, was will ich am Ende als Ergebnis haben? Du hast ja schon gesagt, wo muss der Standort sein von dem Zentrallager? Das ist durchaus eine interessante Fragestellung. Was man aber sich auch fragen muss, welche dynamischen Effekte will ich sehen? Also die Frage für die Standortplanung, gibt es ja auch analytische Herangehensweisen, wo ich mir einfach den Jahresbedarf von meinem Kunden anschaue und versuche dann eigentlich einen guten Standort zu finden. Und wenn wir jetzt von einer klassischen ereignisdiskreten Simulation sprechen, dann ist doch schon immer die Frage, ja, was ist denn eigentlich simulationswürdig an dieser Fragestellung? Habe ich irgendwelche stochastischen Einflüsse, also Zufall, Schwankungen in meinen Prozesszeiten? Gibt es Wechselwirkungen zwischen einzelnen Prozessen, die ich vielleicht analytisch, also einfach durch Excel-Berechnungen, um es mal auf den Punkt zu bringen, nicht abdecken kann? Und dann wird natürlich eine Simulation schon spannend, weil ich diese Wechselwirkung auch wirklich sehen kann und modelliere.
Mhm. Okay, also das heißt jetzt eine Standortwahl, würdest du wahrscheinlich sagen, kriege ich über Analytik irgendwie noch ganz gut abgebildet, weil ich so auch vielleicht gar nicht so viele Wechselwirkungen habe. Also dass ich irgendwie plötzlich 17 andere Kunden gewinne, weil ich in eine andere Region gehe oder welche verliere, weil ich zu weit weg bin. Was wären denn andere Beispiele, wo du heute sagst, das ist eigentlich so im Logistik-Kontext prädestiniert für eine gute Simulation und einen digitalen Zwilling?
Ja, also immer da, wo, sage ich mal, die Systemleistung oft nicht einfach so abgeschätzt werden kann. Also wenn wir uns zum Beispiel ein Lager anschauen, in dem ich jetzt fahrerlose Transportsysteme einsetzen möchte, dann stellt sich ja schon immer die Frage, wie viele Fahrzeuge brauche ich? Und das sind natürlich Fragestellungen, die kann man im Vorfeld auch gut mit einer Simulation überprüfen, damit ich, sage ich mal, nicht so ins Ungewisse starte und sage, ich kaufe mal 3 Fahrzeuge und schaue, was passiert. Und wenn es nicht reicht, kaufe ich ein 4. Ja, das ist natürlich ein Investitionsrisiko, was ich habe. Und sowas kann man natürlich schön mit einer Simulation im Vorfeld prüfen. Und dann hat man eine andere Entscheidungsgrundlage.
Und du hattest früher, also auch wo wir sozusagen an der Uni in München noch gemeinsam da gearbeitet haben, da war auch MTM immer ein wichtiges Thema, also sozusagen mit Zeitfaktoren rechnen und Prozesse in Zeit umlegen. Wenn du heute da drauf schaust, ist das noch eine Disziplin, die man können muss, oder gibt es da in den Simulationen so Basic? Also ich kann noch nicht einschätzen sozusagen, was muss ich alles einstellen, um zu einer guten Simulation zum Beispiel von so einem AGV-Prozess zu kommen, oder?
Also ich persönlich nutze immer noch MTM, wenn ich plane und einfach einen validen Anhaltspunkt brauche, wie lange dauert ein Prozess, vor allem wenn dann auch Mitarbeiter involviert sind. Bei Technologien gibt es eher andere Ansätze, wie man auch Spielzeiten bestimmen kann. Von daher hat MTM aus meiner Sicht immer noch seine Berechtigung, auch hinsichtlich der Optimierung dann dieser Arbeitsabläufe. Ist ja nicht nur eine Zeitwirtschaft oder eine Methode, die sich auf die Zeiten konzentriert. Aber man muss auch ganz klar sagen, es wird immer mehr datenbasierter. Ja, dadurch, dass ich natürlich auch mehr Daten habe, durch mehr Scannen, durch mehr Tracking, kann ich auch Prozesszeiten für Systeme, die ich real habe, also nicht in der Planung, wo das System noch gar nicht existiert, kann ich natürlich auch sehr gut datenbasiert Prozesszeitanalysen machen. Also von daher, sage ich mal, ist es immer abhängig vom Einsatzfall und
Wir wissen zum Beispiel bei uns auf die Sekunde genau, für welchen Lieferanten wir wie lange arbeiten im Wareneingang oder auch kundenseitig, weil wir einfach tracken können, wie lange praktisch jedes Mal es dauert, bis ich buchen auf dem Display drücke von dem Rechner. Also da würde ich sagen, haben wir heute auch 10-mal so viel Daten pro Kundenauftrag oder pro Tag im Vergleich zu früher. Dementsprechend könnte man das mit Sicherheit heute auch mit Datenauswertung schon viel machen.
Ja. Und wenn du dann noch andere Aspekte, die du auch in den Daten sehen kannst, einbeziehst, wo du sagst, was waren das gerade für eine Materialnummer, die da kommissioniert wurde, welche Gewichte haben die, dann kannst du natürlich da auch statistisch eine Art Modell aufbauen, wo du dann später auch für andere Materialien, die du vielleicht noch gar nicht im System hattest, Zeiten ableiten kannst. Also da geht es schon hin. Gibt es sicherlich auch ein paar Tools, aber es ist halt oft auch nochmal einfach eine Fragestellung, die man hat, und dann muss man halt explizit die Daten dahingehend analysieren.
Also für die Autostore-Nerds, es gibt da so einen Wert, den man mitgeben kann, Estimated Picking Time. Also du kannst praktisch über die API mitgeben, wie lange du wahrscheinlich für den Pick brauchst. Und das haben wir versucht zu berechnen. Und es ist aber so, wir sind da, ich sage mal, mehr oder weniger bei 30% haben wir es ganz gut getroffen, bei 30% haben wir es überhaupt nicht getroffen und bei 30% dauert es dreimal so lang. Und dementsprechend haben wir das auch wieder rausgenommen beim Autostore, weil wir dadurch eigentlich nicht besser geworden sind. Also selbst wenn wir die ganzen Daten haben, also da gäbe es jetzt wahrscheinlich ein Modell, wo du sagen könntest, ja, du würdest dir mehr wie 30% Treffer zutrauen, so vielleicht 50 oder so, weiß ich ja nicht. Aber tatsächlich nur, wenn man die Daten hat, sozusagen daraus den statistischen Wert, den richtigen Wert auszurechnen, ist auch nicht so leicht. Also das haben wir relativ lang probiert.
Ja, muss die Einflussfaktoren kennen. Vielleicht haben auch die Mitarbeiter Einfluss. Also welcher Mitarbeiter hat dann quittiert, mehr oder weniger. Mhm. Das sind alles Effekte, die da irgendwo Berücksichtigung finden müssen. Und dann ist immer die Frage Aufwand, Nutzen. Ja, also manchmal ist gut geschätzt besser als aufwendig berechnet, muss man auch ganz klar sagen, vor allem in der Planung.
Ja, das ist mit Sicherheit so. Aber es ist natürlich auch so, wenn man so Technik und Details verliebte Menschen hat wie mich, dann gibt es ja auch manchmal, muss man dann irgendwie so nicht die sinnvollsten Entscheidungen treffen. Was mich interessieren würde, die Jungs von Nvidia, die sprechen ja immer von ihrem Omniverse und die reden auch von Digital Twins und die simulieren dann alles 7 Billionen Mal und dann stellen die den Roboter hin und dann kann der alles, weil er das praktisch schon alles gelernt hat. Wenn ich das jetzt so versuche, ein bisschen zu bewerten, dann ist es ja schon so, dass wir mit dem Thema digitaler Zwilling auch in die Richtung KI und wie kann KI lernen geht. Schätze ich das falsch ein oder wie ist das?
Also die Einschätzung ist richtig und ich würde die auch teilen. Also aus meiner Sicht schließen sich Simulation und verschiedene Methoden der KI nicht aus, sondern je nachdem, was man vorhat, ergänzen die sich. Beispiel zum Beispiel, wenn ich irgendein Modell, zum Beispiel einen Reinforcement-Agenten trainieren möchte, dann muss ich ihm ja am Ende immer einen Feedback geben, wie gut war jetzt das, was du gemacht hast. Und wenn ich dann wiederum ein komplexes Umfeld habe, ist natürlich eine Simulation zur Überprüfung der Entscheidung. Was hat der Agent jetzt gesagt? Geh rechts oder links lang? Dann kann ich natürlich mit einer Simulation, vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, rechts oder links lang, schon irgendwo so eine Art Bewertung vornehmen und ihm dann sagen, gibt es 5 Punkte, 3 Punkte oder 2 Punkte. Und dementsprechend versuche ich ihn dann halt in die richtige Richtung zu trimmen, dass er dann am Ende nur noch gute Entscheidungen trifft. Und da ist Simulation sicherlich ein Werkzeug, was beim Training hilft.
Mhm. Und ein Reinforcement Agent, hast du gerade gesagt?
Genau.
Kannst du mir das nochmal erklären, was das im Logistikkontext sein könnte?
Ja, also Reinforcement wird häufig genutzt, wenn man Entscheidungen treffen muss. Und dieser sogenannte Agent versucht eigentlich seinen Nutzen zu maximieren oder seinen Reward. So würde man das jetzt mal wissenschaftlich ausdrücken. Und jetzt im Kontext der Logistik könnte ich zum Beispiel die Auftragszuweisung, also wenn ich zum Beispiel eine Flotte an Staplern habe, habe jetzt 3 offene Aufträge, dann könnte ich den Agenten dahingehend trainieren, dass er jetzt die Aufträge den einzelnen Fahrzeugen zuweist. Mit einer bestimmten Zielstellung, zum Beispiel Leerfahrten zu minimieren oder die Liegezeiten an den Abholstellen zu reduzieren. Auf diese Zielsetzung muss ich natürlich trainieren. Also das heißt, ich kann nicht heute mal mit dem gleichen Agenten die eine Zielsetzung verfolgen, am nächsten Tag die andere, sondern ich muss ihn explizit darauf trainieren. Und damit man das nicht im Realen machen muss, nutzt man dann oft die Simulation im Hintergrund für das Training. Und wenn der Agent ausreichend gut trainiert ist, dann kann man ihn dann zum Beispiel in der realen Transportsteuerung einsetzen.
Okay, ich versuche es nochmal, einfach nur, damit ich es wirklich auch verstanden habe. Das heißt, ich will irgendeine Entscheidung optimieren, Liegezeit, Durchlaufzeit, wie auch immer. Ich simuliere 5-mal diese Entscheidung mit unterschiedlichen vielleicht Gegebenheiten und dann ist Entscheidung 4 die mit dem wahrscheinlich höchsten Reward und deswegen lasse ich das den Agent machen. Oder wie funktioniert das konkret?
Okay, also wenn du so einen Agenten trainieren willst, brauchst du deutlich mehr als 5 Simulationsläufe.
Okay. Ja, machen wir 4 Millionen, weiß es nicht, aber ja.
Hängt von der Fragestellung ab. Also du hast so eine Art Action-Space. Du sagst ihnen, okay, was darfst du überhaupt für Entscheidungen treffen? So, machen wir wirklich das rechts-links rum, um ein Ziel zu erreichen. Der darf immer entscheiden, darf ich rechts oder links oder geradeaus. Hat jetzt mit Logistik nichts zu tun, aber kann man vielleicht gut erklären. Dann sage ich, trifft er seine erste Entscheidung und sagt, ich gehe links rum, dann prüft man durch die Simulation, kann er überhaupt, wenn er links lang geht, sein Ziel erreichen. Und dann sage ich ihm, ja, der Weg passt 1 Punkt, Weg passt nicht 0 Punkte. Okay, dann muss er wieder eine Entscheidung treffen. Jetzt sagt er rechts rum, kriegt er wieder diesmal 0 Punkte zum Beispiel. Und so lernt er quasi mit jedem Reward bessere Entscheidungen zu treffen. Und am Ende, nach einer etwas längeren Trainingszeit, hat er dieses komplexe Entscheidungsgefüge, was wir jetzt vielleicht intuitiv machen, in seinem Modell verinnerlicht. Und dann kann ich ihm einfach wirklich aus der realen Situation heraus sagen, hier 3 Paletten, welche soll der Stapler fahren? Und dann trifft er hoffentlich, ist immer eine Wahrscheinlichkeit auch dahinter. Also es kann auch sein, dass er mal eine falsche Entscheidung oder eine nicht so gute Entscheidung trifft. Dann würde er entscheiden, nimm die mittlere Palette und fahr die jetzt zum Ziel.
Mhm. Das heißt, du nimmst die Simulation in dem Fall, um die Erfolgschance und vielleicht Erfolgsqualität und Geschwindigkeit abzuschätzen für diesen Entscheidungsprozess.
Genau. Also weil wir, sage ich mal, im Realen das oft gar nicht beurteilen können in so einem Training. Ja, wenn du wirklich jetzt mal 20.000, 30.000 Trainingsentscheidungen brauchst, die kriegst du im Realen auch gar nicht so schnell zusammen. Also das heißt, es ist eine Frage der Schnelligkeit beim Training, dass man Simulationen nutzt und dass man dann natürlich auch die entsprechenden Effekte in der Simulation abbildet, die man vielleicht im realen System auch gar nicht so überblickt, weil Logistiksysteme können groß sein und wenn an der einen Ecke die eine Entscheidung gefallen wird, sieht man ja nicht, was an der anderen Ecke vielleicht die Folge davon ist. Und vielleicht, warum, man kann das natürlich auch mit so klassischen Ansätzen wie Zielfunktionen, also eher analytisch auch lösen. Das Problem ist halt oft, dass wenn Systeme, umso komplexer sie werden, umso mehr Regeln brauche ich und dann füge ich da noch eine Regel ein und da noch eine Regel ein und nachher habe ich keinen Überblick mehr. Und bei dem Agenten hast du eigentlich einen Agenten, den du indirekt trainierst und damit, und er versucht dann quasi dieses Gesamtgefüge zu verinnerlichen. Ja, also da stehen dann wiederum neuronale Netze noch mit Spielnormen rein, aber da geht man dann ziemlich tief runter, wenn man das jetzt genauer erklären möchte.
Ja, und ich verstehe es schon im ersten Kellergeschoss nicht mehr. Also deswegen, bin bei den Basics bin ich schon ganz happy, wenn ich was lerne.
Stell dir einfach vor, wie so ein virtueller Disponent, der dann, wenn er gut trainiert ist, wirklich gute Entscheidungen treffen kann und dir hilft bei deiner Arbeit.
Du hast gerade eben gesagt, dass in so Materialflusssystemen natürlich viele Regeln vorhanden sind, die vielleicht auch gar nicht mehr zu überblicken sind, wenn es einfach komplexer ist. Problem ist aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so trainierte KI-Agents habe, die Entscheidung treffen, kann ich sie auch nicht mehr nachvollziehen eigentlich, oder? Also wir werden doch irgendwann in das Thema oder in das Dilemma kommen, dass wir früher aus Unwissenheit nicht optimieren konnten und irgendwann nicht mehr, weil wir gar nicht mehr nachvollziehen können. Also nicht, weil wir die Regeln nicht kennen, sondern weil wir gar nicht mehr wissen, warum Entscheidungen getroffen werden, oder?
Das ist sicherlich eine Herausforderung, wenn man immer verstehen möchte, was der Agent, wenn wir jetzt beim Reinforcement bleiben, macht, dann ist das manchmal nicht so einfach nachzuvollziehen. Da gibt es ja noch verschiedene Themen über Parameter im Training, die man beeinflussen kann, aber im Endeffekt, jetzt mal ganz platt, will ich es eigentlich auch gar nicht wissen. Ich will am Ende eine gute Entscheidung haben. Das ist das Ziel. Und ich möchte mich eigentlich mit dieser Komplexität in dieser Entscheidungsregeln nicht auseinandersetzen. Das muss eigentlich das Ziel sein und dann gehe ich dahin. Man muss halt sich bewusst machen, solche Entscheidungen können auch mal falsch sein und sie sind auch relativ sensibel. Das hat man auch schon in der Forschung nachgewiesen. Das heißt, wenn sich Änderungen im System ergeben, dann muss man relativ schnell wieder trainieren, weil sonst trifft der Agent wirklich keine guten Entscheidungen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen weiteren Lagerbereich in meinem System integriere und die Wege verändern sich, dann bist du eigentlich in der Notwendigkeit, wieder neu zu trainieren. Mhm. Da gibt es aber auch ganz kurz eine Anmerkung, da gibt es auch Ansätze, wie man eigentlich auch permanent mittrainieren kann. Also da tut sich schon relativ viel. Es gibt im Bereich Produktionsplanung schon auch gute Ansätze. Aber es ist halt oft noch auf dem Stand, wo man sagt, da baut man mal einen Prototypen, um Erfahrung zu sammeln. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwo flächendeckend schon bei jedem im Einsatz ist.
Mhm. Tatsächlich ist es so, dass es für mich relativ komplex ist, die Themen da zu durchsteigen, weil ich bin halt Praktiker und ich habe immer gesagt, ja, also wenn wir das da vorne machen, glaube ich, wird es 5% schneller. Das ist natürlich das Gegenteil von einer Simulation, das weiß ich schon auch. Wenn du sagst, Systeme mit trainieren, dass sie eben bei Veränderungen sich weiterentwickeln und besser werden, das ist doch dann aber eigentlich das Kernziel auch von so KI-Mechanismen, oder? Dass sie eben Entscheidungen vorgeben, dann schaut man, wie gut treffen die ein. Also das dauert wahrscheinlich 2 Minuten, ja, dann hat es 3 Minuten gedauert und vielleicht hat es auch ein Kommissionierfehler entstanden, wie auch immer. Aber diesen Feedback-Loop, den braucht doch eigentlich jedes KI-System. Das ist dann der nächste Schritt weg von der Simulation. Also das heißt, man trainiert nicht die Simulation mit, sondern das ist dann dieses, sag ich mal, Real-Life-Model, oder sehe ich das falsch?
In vielen Fällen ist das Ziel, dass man wirklich diese Feedback-Loops am realen System dabei hat und entsprechend auch dann die realen Kennwerte nutzt, um zum Beispiel nochmal Entscheidungen zu prüfen. Das ist aber, ist natürlich deutlich komplexer, das dann auch umzusetzen in einem System. Der einfachste Ansatz ist wirklich, ich trainiere diesen Agenten und nutze ihn dann. Mhm. Und muss ihn dann wirklich wieder in meinem Trainingsumfeld, zum Beispiel in Hilfe eines Simulationsframeworks, wieder neu trainieren und kann ihn dann wieder nutzbar machen. Andersrum muss ich mir halt irgendein Framework überlegen, dass ich auch aufpasse, dass, sage ich mal, ein Training nicht in die falsche Richtung läuft. Also am Ende muss man ja auch ein bisschen validieren, was hat man da eigentlich trainiert und ist die Entscheidungsgüte dann okay. Also das ist gar nicht so einfach technisch.
Okay, aber das heißt, eigentlich muss ich mir ein Qualitätskriterium sozusagen entwickeln, wo ich sage, wenn ich jetzt einen Agenten für irgendein Logistiksystem trainieren will und ich komme auf die und die Entscheidungsqualität, dann sage ich, dann hat er das erreicht und dann nutze ich den einfach so lange, bis sich irgendwas verändert oder der wieder unter einen Qualitätslevel sinkt. Weil alles andere, so höre ich es jetzt zumindest raus, wahrscheinlich schon zu komplex ist und vielleicht sogar man sich falsch optimiert, also plötzlich irgendwie in eine andere Richtung, oder?
Ja, also das ist ein guter Ansatz, einfach über Qualitätskriterien zu schauen, okay, bin ich noch in dem Korridor, wo ich sein möchte und im Zweifel dann das zu überprüfen. Also es geht schon auch in die Richtung, dass man sich wirklich permanent trainiert, aber das bringt schon auch Komplexität mit rein und man braucht entsprechende Systeme, die das auch können. Also im Endeffekt ist da ja auch Rechenleistung dahinter. Ich werde jetzt nicht auf irgendeinem SAP-Server, um jetzt mal den Namen zu sagen, zwingend ein Training fahren wollen. Also das kostet mich einfach auch Serverleistung. Deshalb trennt man das auch. Und ich sag mal so, der erste Schritt muss ja mal sein, da weiter Erfahrung zu sammeln und diese Technologien oder Methodiken auch wirklich nutzbar zu machen. Wenn wir natürlich über Messen gehen, überall liest man das. Und wenn man glaubt, heutzutage wird auch alles mit KI gemacht, in der Praxis, im praktischen Alltag kommt das oft gar nicht so an oder ist es in der Fläche nicht nutzbar. Also wäre mein Ziel, glaube ich, erstmal sagen, lasst uns langsam anfangen, macht mal vielleicht kleine Entscheidungen aufgrund von, wo wir KI-Agenten nutzen, die uns bei der Entscheidungsfindung helfen. Und wenn wir dann da auch ein gutes Gefühl haben, dann geht man einen Schritt weiter und lässt dann Trainingsloops oder integriert Trainingsloops und so weiter.
Das heißt aber eigentlich auf die eingangs gestellte Frage, warum Simulationen, wenn es doch KI gibt, muss man sagen, brauche ich auf jeden Fall. Und zwar, um KI zu trainieren und vielleicht auch deren oder dessen Ergebnisse zu bewerten.
Ja, genau. Also vielleicht der Unterschied nochmal, wenn man das so platt...
Ja, so für mich bitte.
Wenn ich jetzt den Unterschied zwischen KI und Simulation beschreiben müsste, es gibt schon ja schon Ansätze, dass du sagst, ich habe irgendein System, habe da wie auch immer jetzt methodisch das trainiert und dieses KI-Modell repräsentiert das reale System. Dann schiebe ich da irgendwelche Eingangsdaten raus und kriege auch irgendwas raus. Und wenn ich es gut trainiert habe, passt es. Aber eine KI ist eigentlich immer eine Blackbox, ja. Was wir eben auch gesagt haben, du verstehst nicht, was da drin passiert. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu einer Simulation. Wenn ich ein Simulationsmodell habe, vor allem wenn wir jetzt über Materialflusssimulationen, ereignisdiskrete Simulationsmodelle sprechen, kann ich ja alles relativ genau nachvollziehen. Also ich kann deutlich besser validieren, als wenn ich eine KI habe. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, diese Blackbox habe. Aber das, glaube ich, ergänzt sich sehr gut, ja. Aber du musst halt, das ist so meine Erfahrung, auch das, was wir drüben trainiert haben, umso größer die Fragestellungen werden, umso schlechter werden die Antworten von einer KI. Also du musst immer kleine Fragestellungen suchen, ja. Also rechts, links rum, okay. Aber wenn du sagst, ja, wie muss ich die Welt verbessern, dann kriegst du halt zwar auch Antworten, aber.
Genau, also bevor wir durch Seilbahn die Welt verbessern, noch ein Satz dazu. Wir nutzen ja KI auch sehr intensiv bei uns in der Firma. Und das wird, wenn desto länger der Prompt wird und desto größer der Kontext wird, desto schlechter wird die Entscheidung. Ja. Weil wenn ich aber ganz gezielt zum Beispiel, also sag ich mal, über OpenAI, wir haben ein PDF interpretiert und es kommt zurück und da steht eine Artikelnummer drin. Und wir lassen das gegen unsere Vektordatenbank laufen für Artikelnummern und geben zurück und sagen, eine von den 10 hier ist es. Wir sind uns bei deiner nicht ganz sicher, welche ist es. Immer bessere Entscheidung, als wenn du irgendwie 7 Jahre Kaufhistorie von 5000 Kunden hinschickst. Dann kostet die Anfrage das 10-fache, wenn es reicht, und das Ergebnis ist schlechter. Also da stimme ich voll zu, möglichst kleine Entscheidungen. Und dann ist es auch nicht so schlimm, dass man die Blackbox nicht versteht, aus meiner Sicht. Ja. Okay, also ich glaube, ich habe es verstanden. Wenn ich nochmal jetzt auf der Heimfahrt ein bisschen drüber nachdenke und Fragen habe, melde ich mich nochmal. Aber das war auf jeden Fall schon mal eine gute Antwort auf meine Frage. Und dann ist es so, ich habe ja sozusagen das komische Hobby, dass ich samstags in der Früh Logistikvideos anschaue. Also irgendwie so von einem neuen Pickroboter oder sowas. Da kriegt es aber auch keiner mit, deswegen ist es in Ordnung, weil alle noch schlafen. Ich hatte den Eindruck, als ich dein LinkedIn-Profil vor ein paar Jahren so ein bisschen gesehen habe, dass du irgendwie Seilbahnen spannend findest. Und tatsächlich interessiert mich, was hast du da gemacht und warum?
Ja, ich finde Seilbahnen sehr spannend, aus technischer Sicht, aber auch aus Simulationssicht, um den Bogen nochmal zu dem Thema davor zu spannen. Das Thema vor allem urbane Seilbahn ist ja, sage ich mal, nicht nur in Südamerika, wo wir schon einige Systeme auch sehen, en vogue, sondern auch in Europa. Hat auch ein bisschen damit zu tun, wie sich die Förderung von solchen Seilbahnen für den öffentlichen Nahverkehr verändert haben. Aber es gibt auch andere Rahmenbedingungen, weil in bestimmten Anwendungsgebieten sind Seilbahnen einfach sehr gute Transportmittel für den öffentlichen Nahverkehr. Und wenn man sich Regensburg anschaut, wir haben, sage ich mal, die Donau fast in der Mitte, an beiden Seiten geht es berghoch, dann ist das schon ein gutes Einsatzgebiet für Seilbahnen. Und wer Regensburg kennt, der weiß, okay, die Verkehrslage ist in der Innenstadt oder auch, sage ich mal, an den Randgebieten manchmal schwierig. Wir haben hier primär Busse, Busse sind immer voll und also schwierig. Und von dem Ausgangspunkt habe ich mich dann mit einem Kollegen mal mit dem Thema Seilbahn für Regensburg beschäftigt. Mhm. Ja, wie könnte man hier wirklich ein Netz an Seilbahnen aufbauen, mit dem man dann die Personen hier von A nach B möglichst schnell bringt? Und das haben wir im Rahmen oder mit Studenten zusammen gemacht hier an der OTH Regensburg und wirklich ein interessantes Netz entwickelt. Eine der Hauptlinien ist zum Beispiel vom Hauptbahnhof in Regensburg den Berg hoch bis zum Klinikum. Da kommt man dann an der OTH vorbei, dann kommt die Uni danach. Das heißt, da habe ich auch wirklich viele Personen, die dort diesen Weg nehmen. Und wer Bus fährt, der weiß auch, wie voll die immer sind.
Wenn du von Netz sprichst, habt ihr dann, sag ich jetzt mal, sternförmiges Netz oder waren das drei Hauptlinien? Oder?
Also das Netz bestand eigentlich aus einem Knotenpunkt, der war in der Nähe vom Hauptbahnhof und von dort aus gingen dann eigentlich drei Linien weg. Einmal Richtung Westen, einmal Richtung Nordosten und einmal Richtung Süden. Mhm. Und man hätte dann einfach am Bahnhof von einer Linie in die andere wechseln können, sodass ich dann wirklich von dem einen Ende der Stadt zum anderen fahren kann.
Wenn du jetzt halt, also ich weiß nicht, ob du das kennst, am iPad gibt es so ein Spiel, das heißt irgendwie Mini-Metro. Musst mal reinschauen, da muss man dann, also sozusagen, du musst U-Bahn-Linien da bauen und du musst dann die richtigen Personen an die richtigen Stationen bringen und irgendwann wird es halt immer komplizierter, weil man praktisch zu oft umsteigen muss und ähnliches. Da habe ich dran gedacht, wenn es jetzt um das Thema Seilbahnen geht, was für einen Durchsatz, also wenn ich jetzt im Vergleich setze zu einer Trambahnlinie, was für Durchsätze kriegt man denn dahin bei so einer Seilbahn? Also reicht es, weil es eben so kontinuierlich ist oder wie kann, ich habe da kein Gefühl dafür. Außer beim Skilift, ja.
Also der Durchsatz ist schon enorm, den man da pro Stunde fahren kann, einfach aufgrund, ich habe alle, je nachdem, wie viele Gondeln ich habe und welchen Abstand, aber eigentlich kommt jede Minute eine Gondel. Und sage ich mal, so ein typischer Wert ist so eine 6er-Gondel. Das heißt, ich komme dann pro Stunde schon so Richtung, kurz überlegen, so 10.000 Personen, wenn ich die jetzt wirklich alle voll auslaste. Jetzt steigt man nicht immer eine volle Gondel, aber ich sage mal so bezogen auf Regensburg, ausreichend von der Transportkapazität. Mhm. Das haben wir auch über Simulationsstudien dann mal untersucht. Ja, wie voll sind die Gondeln und wie lange muss ich auch warten, bis ich dann einen freien Platz in einer Gondel bekomme? Und in dem Kontext, und das ist so ein bisschen die Schwäche dann von Seilbahnen, wenn ich zum Beispiel Events habe wie ein Fußballspiel, wo jetzt, sage ich mal, zu einem Zeitpunkt ganz, ganz viele Leute los wollen, dann wird es natürlich schon schwierig. Da habe ich dann Wartezeiten. Wir haben das halt hier simuliert. Vorlesungsende, alle Studenten sind fertig, laufen zur Station und wollen jetzt in die Innenstadt fahren. Dann habe ich natürlich mal 4-5 Minuten Wartezeit in unseren Szenarien, aber ist es natürlich trotzdem im Vergleich zum Bus, wenn der alle 10 Minuten fährt, immer noch recht angenehmes Transportmittel und auch vom Energiebedarf her sehr gut in den Kennwerten. Mhm. Das Einzige, was so auch negativ bei einer Seilbahn ist, wenn die Strecke sehr lang wird, dann ist die Reisezeit auch deutlich länger, als wenn man zum Beispiel das Ganze mit einer Straßenbahn abbildet, weil die Geschwindigkeit, die Gondel fährt, halt irgendwo bei 6 Meter pro Sekunde liegt oder ja, je nachdem, wie man schneller fahren möchte, aber in der Range.
Bei welcher Streckenlänge kippt es dann irgendwann? Also ist es 500 Meter oder sind es 3 Kilometer? Du hast keinen.
Ja, so Stadtplaner sagen so 3-4 Kilometer, das ist so der Grenzwert. Mhm. Wobei das ist ja natürlich auch wieder sehr subjektiv von der von der Person, die dort reist. Ja, manchen ist das auch lieb, einfach nicht umzusteigen oder möglichst bequem zu reisen. Dafür nehme ich dann auch 5-6 Minuten mit längerer Fahrzeit in Kauf.
Ja. Und die Aussicht ist schöner als in irgendeinem U-Bahn-Tunnel. Ja. Also.
Ja, wobei das Thema Aussicht und so weiter ist natürlich schon auch eine der großen Herausforderungen, wenn man Seilbahnen jetzt im urbanen Umfeld plant. Zum einen, man möchte natürlich die Strecken möglichst gerade halten, damit die Beanspruchungen im Seil und an den Stützen gering sind. Und ich muss immer auf die Privatsphäre der Bürger, der Anwohner achten.
Die freuen sich nicht über die schöne Aussicht von den anderen.
Genau. Aber da gibt es auch Ansätze, die erprobt sind, dass man dann Glas an bestimmten Stellen, sage ich mal, trüb färbt, damit einfach die Privatsphäre von Personen geschützt ist. Mhm. Ja. Wir werden sehen, es gibt ja Projekte in Deutschland, wo Seilbahnen im urbanen Raum projiziert worden. Also ich meine, was am Laufen ist, der Koblenz zum deutschen Eck rüber, aber auch in Bonn ist zum Beispiel eine Seilbahn geplant. Andere Städte haben da auch schon mal drüber nachgedacht, aber wie das oft ist, bis dann Entscheidungen fallen, alle Bürger abgeholt sind und das Ganze realisiert, vergeht dann doch eine recht lange Zeit.
Ich stelle mir halt das irgendwie cool vor in München, wenn ich mir das vorstelle, du fährst von Bogenhausen irgendwie hoch zum Olympiaberg oder so. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen von Bogenhausen dahin wollen, aber ich stelle mir halt vor, du kannst eigentlich mit relativ geringen Flächenbedarfen schon was zusätzlich aufbauen. Das war so mein Gefühl da irgendwie dabei.
Ja, ich bin der Meinung, Seilbahnen sind schon unterschätzt und man müsste häufiger über Seilbahnen nachdenken. München, weil du es eben genannt hast, gab es verschiedene Projekte, die auch geprüft wurden, sind dann leider gescheitert, nicht umgesetzt. Eins war dann zum Beispiel wer sich in München auskennt, Studentenstadt rüber nach Unterföhring in den Gewerbepark, wo ja noch wirklich viele Leute arbeiten, der ja nur über die S-Bahn angebunden ist, wurde aber dann auch nicht realisiert.
Mhm. So. Und was hat sich da bei den Förderungen geändert?
Da bin ich natürlich jetzt nicht ganz tief drin, aber grundsätzlich,
ich auch nicht,
also. Wenn du öffentlichen Nahverkehr, zum Beispiel eine Straßenbahn baust, dann kannst du nachweisen, dass sich das auf den Individualverkehr, sage ich mal, positiv auswirkt, also weniger Verkehrsbelastung, gibt es halt eine Förderung für den Streckenausbau. Und das war vor einiger Zeit, sage ich mal, auf klassische Verkehrsträger wie eine Straßenbahn, U-Bahn und so weiter reglementiert, wurde aber auch erweitert, sodass jetzt auch Seilbahnen eigentlich halt dementsprechend eingestuft sind. Das heißt, eine Kommune, die jetzt eine Seilbahn kauft, bekommt eine entsprechende, bekommt eine entsprechende Förderung. Mhm. Und das ist natürlich dann wichtig, vor allem, wenn man so Infrastrukturprojekte als Kommune stemmen möchte.
Ja klar, das kann helfen. Ja. Also ich finde es auf jeden Fall total spannend und du hast jetzt vorher gesprochen von Südamerika. Gibt es andere oder gibt es Länder, die da irgendwie so wahnsinnig bekannt sind? Ich bin in den USA einmal mit so einem, aber das war ein besserer Skilift, innerhalb von Park City von A nach B gefahren. Das war nur, weil man da halt nicht berghoch hochlaufen wollte. Aber das war so eine Mini-Gondel, sage ich mal. Aber innerhalb vom Ort und wirklich zum Einkaufen gehen. Gibt es da sozusagen als Seilbahn-Nerd andere Gegenden, wo man unbedingt nochmal hinschauen muss?
Unbedingt hinschauen, weiß ich nicht. Aber wir finden schon auch Beispiele. In Frankreich gibt es einige urbane Seilbahnen, die man nutzen kann. Wie gesagt, die größeren Projekte sind halt alle in Südamerika zu finden, weil dann entsprechend auch meist ärmere Wohngegenden relativ gut überflogen werden können mit einer Seilbahn.
Ah,
und dann bergig und so weiter. Das ist natürlich dann schon oft ein Thema. La Paz ist da zum Beispiel eins gutes Beispiel. Ja, aber ich hoffe mal, dass wir vielleicht dann auch in Deutschland noch mehr urbane Seilbahnen sehen. Es gibt ja so ein paar kleinere, also 1-zu-1-Bedingungen über den Rhein oder sowas mal, aber wirklich, wo man dann verschiedene Stationen hat, an verschiedenen Stationen aus- und einsteigen kann, das wäre schon, glaube ich, ein interessanter Verkehrsträger. Auch, wie gesagt, der Energiebedarf jetzt ist gar nicht so hoch im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern.
Ja, und du brauchst keine Schaffner. Also du musst nicht alles Mögliche an Mitarbeitern davor halten. Du hast ja nur, klar, Wartung, Instandhaltung und wahrscheinlich einen, der darauf aufpasst, dass niemand stürzt beim Ein- und Aussteigen, oder?
Ja, das kann man inzwischen wahrscheinlich auch kamerabasiert machen. Es gibt auch Ideen, wie dann Rollstuhlfahrer, Barrierefreiheit ist ja auch mal ein Thema.
Ja.
Da gibt es auch Lösungen. Was ein bisschen kritisch ist, vor allem wenn man, also es gibt ja Unterschiede, ein Seilbahn, zwei Seilbahn, drei Seil, Seilbahn. Also der Wind ist halt ein bisschen problematisch. Ne? Also du musst dir vorstellen, ab einem gewissen Wind kann man einfach eine Seilbahn, oder sollte man sie nicht betreiben.
Ja.
Und der ÖPNV hat ja schon immer den Anspruch, eigentlich zu funktionieren, außer wenn wir dann wirklich Blitzeis haben oder so, wo man dann die Busverkehre einstellt. Ja. Das ist schon eine kleine Herausforderung für Seilbahnen, mit dem Wind umzugehen. Jetzt für Regensburg oder für Kelheim, wo wir das auch nochmal geplant haben, haben wir uns dann zum Beispiel auch Windprofile angeschaut. Also
wie ist das da? Ist das da wahnsinnig kritisch und man fällt zu 30% aus? Oder?
Ja, 30% nicht, aber es hängt wirklich vom System ab. Wenn du eine Seilbahn hast, die jetzt, sag ich mal, ein Tragseil hat, dann musst du relativ früh ausschalten, wenn du so, müsst ihr jetzt nochmal nachlesen, aber so 60, 70 km/h wird es dann schon langsam interessant. Und das hast du halt schon häufiger mal. Also du hast schon 10% der Tage im Jahr, wo es zumindest zeitweise kritisch ist. Mhm. Und das ist natürlich dann für einen ÖPNV, wenn der wirklich die einzige Alternative ist und du nicht dann noch parallele Systeme hast, schon ein Thema.
Okay, und da hilft es auch nicht, also weil es reduziert den Wind, nicht irgendwie langsamer fahren oder um Schwingungen zu reduzieren.
Was man dann macht, ist, dass man einfach auf Konzepte geht mit mehreren Tragseilen. Da gibt es ja mit zwei, also wenn man am Berg sieht man es ja auf zwei oder drei Seile, die sind natürlich dann stabiler und können auch bei höheren Windgeschwindigkeiten noch fahren. Aber es ist natürlich auch wieder teurer und alles teurer. Also die Stützen, die Umlenkstationen und so weiter. Von daher ist, sage ich mal, so ein Konzept mit einem Seil natürlich auch sehr günstig im Vergleich. Und muss man halt Kompromisse eingehen.
Also für mich als Kugellagerverkäufer hört sich das nach einem sehr guten Geschäft an. Also tatsächlich, mir hat das immer gut gefallen. Deswegen danke da nochmal für das kleine Update. Und insgesamt, danke Stefan für die Erklärungen und ich bin gespannt, was für Simulationen da folgen und drücke die Daumen, dass ihr mit euren Forschungen da gut vorwärts kommt.
Ja, danke Max, dass du hier warst.
Ja, danke dir.